Archäologisches Material ist nicht stumm. Es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht, aber ich stelle dir ein paar Fragen dazu.
Ja, buonissimo.
Oh, wir sind in Italien gelandet.
Ein bisschen schon.
Okay, ist das ein Spoiler?
Ein bisschen, ja, cool. Ganz ein bisschen.
Cool. Ich habe was ganz Aufregendes.
Ja.
Ich habe ganz was Aufregendes hier. Wir sind jetzt international.
Nein.
Weißt du wieso? Wir haben internationale Hörer. Wir gehen bis nach Deutschland. Ich weiß.
Nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland.
Ja. Und an dieser Stelle muss ich dem Marc ganz herzliche Grüße ausrichten. Hallo und danke für dein Feedback. Wir haben uns sehr gefreut. Vor allem im Moment ist alles ein bisschen grau und fad.
Und es liegt nicht nur im November?
Nein, nicht. Wir sagen das C-Wort lieber nicht.
Mir fällt keins ein.
Sehr gut. Gott sei Dank. Was wird rauskommen dabei? Und es hat einfach den Tag versüßt. Und er hat uns gelobt natürlich, weil wir sind ganz toll.
Mhm.
Und unter anderem hat er uns erzählt, was sein Bezug zur Archäologie ist. Und dass es ihn vor allem fasziniert, dass man in der Archäologie so viel über die einfachen, unter Anführungszeichen, Leute sagen kann, durch diverse Funde, die man so gefunden hat. Und das ist eine gute Überleitung für heute, glaube ich. Du hast mir noch nicht wirklich verraten, worum es geht, außer dass es um dein Spezialgebiet geht.
Ja, so ein bisschen ein Heimspiel, habe ich mir gedacht, mache ich einmal diese Woche.
Bisschen gemütlich.
Bisschen gemütlich, bisschen weniger vorbereiten als wie sonst.
Genau.
Mit einem Themenbereich, den ich doch schon ein bisschen länger im Auge habe. So zweistellige Jahresanzahl. Ich sage nicht mehr, weil sonst könnte man erraten, wie alt ich bin und das ist dann schon so.
Das verdattet man nicht bei so einem Ladylike-Podcast wie unserem. Dann, ich weiß auch nicht, erzähl mir was. Das ist meine Frage für heute. Heute ist sehr gemütlich.
Erzähl mir was, ja, wunderbar.
Bei uns ist heute alles sehr low-key.
Ja, mit Kuchen und Tee und so.
Auf den freue ich mich schon. Danke für den Kuchen.
Oh, bitte. Also, worüber wir heute reden, ist ein Thema, wo wir auch schon einmal eine andere E-Mail bekommen haben. Nämlich, glaube ich, von der Lisa. Die hat sich gewünscht gehabt, dass wir ein bisschen was über das Leben zur Römerzeit am Land machen.
Hat sie sich das gewünscht?
Ja, das war im Zuge mit dem Silberbecher. Das weil den haben wir ja erwähnt, dass der in einer römischen Villa in der Weststeiermark gefunden worden ist. Das und da ist dann die Frage gekommen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich bin mir sicher, du hast recht.
Ich hoffe auch, dass ich recht habe.
Vielleicht war es die Lisa oder wer anders, jedenfalls danke an unsere Spezies.
Also ich möchte euch ein bisschen was erzählen, wie man sich so vorstellt, dass man während der Römerzeit am Land gelebt hat. Also jetzt nicht in einer Stadt wie Rom, wo es eigentlich sehr viele Sachen gibt, wo man immer wieder in Serien oder in Dokus sieht, wie es halt so ist. Entweder in der Serie Rome oder sonst irgendwie im Film Pompeji, wo es halt dann Pompeji ist, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Oder im Film Gladiator?
Ja, da sieht man ein bisschen was vom Landleben. Ja, okay.
Ja,
ein bisschen. Man sieht zumindest die Leiche der Frau dann im Haus hängen.
Jetzt, okay. Können wir das Thema wechseln?
Ja, du hast damit angefangen mit dem Gladiator.
Okay. Das Leben am Land. Wie hat denn das so ausgeschaut in den Provinzen?
Also, man muss sich vorstellen, dass der Großteil der Bevölkerung in der Römerzeit am Land gelebt hat und nicht in den Städten. Was auch daran liegt, dass natürlich sehr viel produziert werden musste an Lebensmitteln und anderen Sachen. Und die müssen halt in einem agrikulturellen Kontext geschaffen werden.
Hier ist eine nächste Frage von mir. Mhm. Hat jeder Haushalt für sich selber produziert oder war da so ein Markt, so ein Tausch in einem Dorf? Verschieden?
Verschieden. Also es ist prinzipiell mal so, ich habe, glaube ich, in der ersten Folge mal erwähnt, dass es mal in den Provinzen davon ausgeht, dass es die Städte gibt, dann gibt es die Dörfer und dann gibt es diese Gutshöfe.
Mhm,
also diese drei Strukturen. Und Gutshöfe sind prinzipiell darauf angelegt im Laufe der Römerzeit, dass sie Überschüsse produzieren. Das heißt, dass sie nicht nur für sich selbst produzieren, sondern auch für einen Markt. Weil man kann sich am Land gut selbst ernähren, aber irgendwer muss auch die in der Stadt ernähren, weil die bauen ja nichts an.
Mhm.
Deshalb, man hat schon für einen größeren Markt auch produziert.
Schon, okay, sehr
Das muss
gut.
natürlich auch immer so man sich vorstellen, es gibt in einem Gebiet halt mehr Getreideanbau oder in einem Gebiet halt mehr Olivenanbau für Öl. Und das wird halt dann entweder über einen kleineren Raum verhandelt oder über einen größeren Raum über Provinzgrenzen hinweg. Aber so Verbrauchsgüter wie zum Beispiel das, was man immer direkt braucht, wie Getreide oder Gemüse oder Obst, das wird ja für einen kleineren Rahmen so wie bei uns in Weststeiermark, Oststeiermark, in diesen Größenordnungen verhandelt. Wenn du Exportgüter hast, wie eben Wein, das kannst du ja nicht überall anbauen. Oder
Richtig.
Oliven kannst du nicht überall anbauen.
Richtig, ja.
Die kommen dann halt aus zum Beispiel Spanien oder Nordafrika zu uns. Was wir über die Römerzeit und das ländliche Leben in der Römerzeit wissen, da haben wir in der Archäologie einerseits das direkt, was wir finden. Das heißt, das sind die Gebäudereste. Oder auch die Reste von Werkzeugen, von Töpfen, die man als Vorratsgefäße nutzen kann, oder auch Tierknochen und botanische Reste, damit man auch sagen
Ja.
kann, diese Tiere sind da gehalten worden und auch
Ja.
dieses Obst ist angebaut worden, dieses Gemüse ist angebaut worden.
Also man kann sagen, welches Obst und Gemüse angebaut worden ist. Wie denn?
Wenn man die betreffenden archäobotanischen Reste findet und untersuchen kann.
Archäobotanisch, also organisches Material.
Organisches Material, wie zum
Okay.
Beispiel Pfirsichkerne oder
Ah.
verkohltes Obst und Gemüse. Vor kurzem ist in Wien
Witzig.
der älteste Apfel
Habe ich
gefunden
gehört.
worden mit 4000 Jahren und der ist erhalten geblieben, weil er verkohlt ist.
Arg, oder?
Ja.
Dass das so lange hält.
Wenn das
Richtig,
Umgebungsmilieu
ja.
passt, dann hält das ziemlich lang. Also wir haben eben das, was wir aus der Archäologie direkt haben und dann gibt es noch zwei andere Kategorien. Da gibt es zeitgenössische Darstellungen aus der Römerzeit über Landleben. Das kann sein entweder Mosaike oder Wandmalereien oder Reliefdarstellungen. Oder es gibt dann noch die sogenannten Agrarschriftsteller.
Eigene Genre.
Eigene Genre. Und die haben darüber geschrieben, wie halt so das Landleben am besten funktioniert, welche Betriebsformen man am besten wählt, wie viele Leute man braucht auf einem Gutshof, damit man optimal Oliven anbauen kann für die Ölherstellung und so weiter. Da gibt es einen ganzen Haufen von diesen Schriftstellern. Gibt es unter anderem Cato, den Älteren aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Der hat ein sehr nettes Werk geschrieben namens De Agricultura, über die Landwirtschaft. Und da hat er so drinnen in mehreren kleinen Kapiteln, was muss ich jetzt berücksichtigen, wenn ich mir ein Landgut kaufe? Welche Geräte brauche ich auf dem Landgut? Oder es gibt zum Beispiel auch noch Columella, der hat im 1. Jahrhundert geschrieben, der hat das ähnlich aufgebaut, nur bei ihm ist es ein Dialog, da sind es nicht so Anleitungen. Und Plinius, der bei uns schon öfter vorgekommen ist,
Der
Plinius der
sagt mir was,
Ältere,
ja?
der bei Pompeji gestorben ist,
Richtig, ja.
der hat ja die erste große Enzyklopädie seiner Zeit geschrieben, die Naturalis Historia.
Oh.
Und der hat auch Punkte über die Landwirtschaft drinnen, in denen man schreibt, okay, dieses und jenes Getreide ist besonders gut. Oder man findet diese Sachen dort und dort angebaut. Und dann gibt es auch einen Schriftsteller, das ist Vitruv, vielleicht ist er dir schon
Doch, der sagt
unterkommen.
mir was, ja.
Der hat ein Handbuch über Architektur geschrieben.
Ja.
Und der beschreibt auch, wie man sich am besten die Gebäude errichtet, wenn man am Land was aufbaut.
Ich verstehe. Ja.
Der sagt zum Beispiel, dass man sich nach der Region richten muss, wo man die Gebäude baut. Das heißt, wenn es sehr warm ist, sollten sie nicht alle nach Süden ausgerichtet sein und solche Geschichten. Und man kann natürlich aus den ganzen Angaben von den verschiedenen Schriftstellern das rausziehen, was man sagt, okay, das sind jetzt die besten Voraussetzungen, die man hat. Also wenn man sich vorstellt, man ist Römer und möchte sich ein Landgut kaufen oder ein Landgut anlegen, dann kann man bei uns sagen, okay, dann haben sie sich die Schriftsteller angeschaut und das überlegt. Jetzt ist nur die Frage, haben sie wirklich die ganzen Schriftsteller gelesen oder nicht?
Naja, sie haben sicher keine Bibliothek an ihnen alle gehabt, aber vielleicht haben sie ein Handbuch gehabt,
Am ehesten noch.
oder?
Aber das Problem ist an der Sache, die ganzen Schriftsteller schreiben eigentlich nur für die Oberschicht
Aha.
und sie schreiben eigentlich nur über die Situation in Italien selbst und nicht in den Provinzen.
Das ist interessant, weil du hast in Folge 4 erwähnt, dass man sich das Leben selber, also die Leute, die am Land leben, eher aus unserer Perspektive wissenschaftlich anschaut, aber wenn es um diese italischen Villen geht, weniger.
Ja.
Sieht das, ist das deswegen? Oder?
Könnte man so sagen, ja.
Okay.
Das andere Problem ist, dass natürlich nicht alle Leute so in der Antike lesen haben können. Also man geht davon aus, ja, wenn es viel ist, sind es 10%, die wirklich lesen und schreiben konnten.
Und das war wahrscheinlich die Oberschicht?
Das war die Oberschicht.
Oder Berufe, wo man lesen hat müssen.
Ja.
Das fällt mir jetzt gerade nicht
beziehungsweise ein. Beziehungsweise es gibt ja auch Sklaven, die extra dafür ausgebildet sind, dass sie lesen und schreiben können. Das sind dann die Schreiber.
Die Schreiber, die Schrift.
Mhm. Und das andere ist, dass natürlich hauptsächlich alles über Großgrundbesitz läuft. Also wenn Kater und die schreiben dann für die Leute, die Landgüter haben, die so ab 250 Hektar groß sind ungefähr.
Cool.
Aber so wirklich, also das sind noch nicht die großen Latifundien. Also Großgrundbesitz wird definiert, sagen wir, ab 500 Hektar Größe. Und alles, was drunter ist, also es gibt diese mittleren Güter, das sind so 100 bis 500. Und dann gibt es die kleineren Landgüter, also bis 100 Hektar.
Mhm.
Nur damit du so einen Vergleich hast, ich habe mir das einmal angeschaut, wie groß die Bauernhöfe bei uns in Österreich sind.
Ja, yes, das war nämlich meine Frage, wie kann ich mir das vorstellen?
Und da gibt es eine Statistik von der Statistik Austria, Ende der 2008-2009er Jahre. Da steht, dass der durchschnittliche Biohof in Österreich ungefähr 19 Hektar hat.
Mhm. Okay.
Und das ist das, was praktisch in der Römerzeit unter einem Kleingut läuft.
Alles klar.
Und das ist nicht besonders viel jetzt. Vor allem, man muss in der Römerzeit damit rechnen, dass eigentlich fast alles angebaut worden ist, was nur irgendwie gegangen ist.
Schon klar.
Das heißt, du hast Getreide angebaut, du hast Gemüse angebaut, du hast Obst angebaut, du hast Viehzucht betrieben.
An einem Hof alles?
An einem Hof alles.
Okay.
Weil eines der Grundprinzipien ist natürlich, dass du verkaufst, was du überschüssig hast.
Ja.
Aber dass du auch dich so gut wie möglich selbst versorgen kannst, damit du nicht von anderen abhängig bist.
Mhm.
Das kommt natürlich aus der Frühzeit des Bauerntums, dass du so gut wie möglich Selbstversorger bist. Mhm. Da brauchst du dann halt schon relativ große Flächen.
Schon, ja. Wenn du alles miteinander hast. Und Viecher auch noch.
Und Viecher. Und Viecher ist ja auch die Sache, wenn du Rinder hast, brauchst du die Weiden,
yeah,
die Wiesen.
Yeah.
Wenn du Schafe hast, brauchst du das.
Yeah.
Und wenn du Schweine hast, brauchst du einen Eichenwald. Weil du treibst die Tiere einfach rein, die füttern sich selbst mit den Eicheln und dann kannst du das wieder rausholen.
Also kann man sich das so vorstellen, dass das ganze Jahr um die Besitzer auch dort waren, wenn es eher kleiner war? Oder haben sie immer einen Landbesitzer gehabt und dann gab es eigentlich gar keine freien Bauern, unter Anführungszeichen?
Das sind lustige Fragen, weil einerseits die freien Bauern. Also wir gehen davon aus, dass eine Zeit lang gibt es wirklich die freien Bauern, in Italien vor allem. Und im Zuge der Punischen Kriege müssen die natürlich immer wieder ihr Land aufgeben und kommen in Schulden und daraufhin kommt es zu Großgrundbesitz, weil die Großgrundbesitzer einfach das aufkaufen, was die kleinen Bauern hergeben.
Mhm.
Und die Bauern ziehen als verarmte Bevölkerung nach Rom. Das explodiert Rom so von der Größe her. Das heißt, das ist das Anwachsen des Großgrundbesitzes in Italien. Die Großgrundbesitzer selbst haben dann natürlich nicht so eine Bindung zu ihrem Hof, den sie da kaufen, sondern die haben einfach mehrere Höfe. Und die geben auf jeden ihrer Höfe einen Verwalter. Das ist dann ein Sklave oder ein Freigelassener. Und der ist dann dafür zuständig, dass auf dem Hof gearbeitet wird. Meistens mit Sklaven, für den italischen Raum jetzt. In den Provinzen weiß man es nicht so genau. Also es gibt Hinweise auf Sklavenhaltung in größeren Landgütern, wie zum Beispiel in Pannonien. Also dort, wo du große Landwirtschaftsflächen haben kannst.
Mhm.
Also zum Beispiel gallischer Raum oder pannonischer Raum. Das sind große ebene Flächen. Da kannst du große Güter haben.
Mhm.
Oder in Teilen von Germanien. Wir in Österreich, in der Austria Romana, haben natürlich mit diesen Alpen immer ein bisschen ein Problem.
Sowieso, ja.
Das heißt, das sind eher kleinere Anlagen.
Viele kleine vielleicht.
Viele kleine,
mhm.
Mit so, ja, vielleicht 100 Hektar als
Betriebsfläche. Klein.
Es ist, ja, für die damaligen Verhältnisse ist es klein. Für uns heute ist es schon sehr groß.
Ja, ja, ja.
Aber da geht man fast davon aus, dass es so eine Art... Ja, man sagt gern, dass es sind so Wanderarbeiter zum Teil tätig. Also der Verwalter ist die ganze Zeit des Jahres dort mit einer Stammmannschaft, meistens mit so einer Familie unter Anführungszeichen. Und wenn er dann für die Ernte oder für die Aussaat Leute braucht, die kommen dann aus den umliegenden Dörfern. Mhm. Ist eine Theorie dazu. Mhm. Ist jetzt nicht so blöd, lässt sich archäologisch vielleicht damit argumentieren. Es gibt ein paar Villen bei uns in der Weststeiermark, im Lasnitztal, die wir kennen, die Plätze. Und da ist relativ wenig Wohnfläche eigentlich über.
Würde dann erklären, dass niemand dort gewohnt hat.
Genau, wirklich? Die haben dort nicht gewohnt und die haben in den Dörfern gewohnt und sind halt nur zum Arbeiten hinkommen.
Mm-hmm. Okay, Homeoffice.
Homeoffice, ja, so in der Art. Wobei Homeoffice ein bisschen mehr in der Natur dann.
Ja.
Aber so Sklaven, sagt man, gibt es immer nur dort, wo man wirklich Arbeitsgefängnisse nachweisen kann, mm-hmm, oder Fußfesseln oder sowas. Und die sind relativ selten im Fundmaterial. In Italien gibt es die häufiger als bei uns.
Mhm, könnte ich mir vorstellen, ja.
Um nochmal kurz auf die Schriftsteller zurückzukommen. Mhm. Es gibt da bei den Schriftstellern auch immer wieder so Sachen, wo sie schreiben, das muss man berücksichtigen, wenn man sich ideale Position für ein Landgut sucht.
Schön sonnig vielleicht.
Ja, aber das Beste ist natürlich ein fruchtbarer Boden.
Ja,
ja. Weil das ist eigentlich für Landwirtschaft am besten. Mhm. Nicht, dass du besonders viel düngen dann musst, obwohl düngen musst du fast immer. Mhm. Es muss eine gute Verkehrsanbindung auch haben. Mhm. Das heißt, entweder in der Nähe einer Straße oder bei einem Fluss gelegen sein, weil du sollst ja deine Waren dann in die nächste Stadt transportieren können.
Ach, da stelle ich mir so idyllisch vor, du ladest dein Gut in so ein kleines Kanu und dann ruderst du runter zur Stadt.
Oder so, oder nimmst einen Ochsenkarren, stellst ihn auf die Straße und schickst ihn los und dann kommt er irgendwann an, in Flaggersolver zum Beispiel.
Hoffentlich, ja.
Es sollte natürlich auch ein geeignetes Klima dort sein in dem Bereich für den Anbau. Mhm. Und du solltest da vorher denken, dass du zum Beispiel bei uns jetzt relativ wenig Weinbau in der Römerzeit machen kannst.
So
oder was? Oliven. Oliven würde ich nicht bei uns anbauen. Wein vielleicht unter Umständen, aber Oliven.
Dabei ist die Steiermark so bekannt wie ein Wein heutzutage.
Heutzutage schon, ja. Mhm. Aber steirisches Olivenöl würde ich nicht kaufen. Kürbiskernöl ist was anderes.
Haben Sie es gehabt damals?
Nein, gerne.
Nein, denke ich mir.
Was auch wichtig ist, du brauchst eine gute Wasserversorgung für dein Landgut. Also entweder über den Fluss oder über Brunnen, das heißt natürliches Grundwasser. Mhm. Sollte noch nicht zu viel werden, weil dann schwemmt es da immer alles aus.
Das ist wahr.
Und du brauchst natürlich auch eine Stadt als Absatzmarkt in der Nähe. Mhm. Also man kann davon ausgehen, dass man sagt, so innerhalb einer Tagesetappe sollte eine Stadt liegen, also innerhalb von so 20, 25 Kilometern.
Macht Sinn.
Und deshalb hast du meistens, wenn du eine größere Villengegend hast, die du erforscht hast, so alle 20 Kilometer so einen Zentralpunkt. Und dort werden dann die Sachen hingekarrt. Was ist jetzt noch weiter zu berücksichtigen? Du solltest die geeigneten Gebäude natürlich auch bei dir haben im Landgut. Also wenn du weißt, du brauchst viel Getreidespeicherungsfähigkeit, dann brauchst du Getreidespeicher dort. Mhm. Du brauchst auch genügend Arbeitskräfte, da schreiben die ganzen Autoren auch, für so und so viel Juggererland brauchst du so und so viel Eseltreiber, Schweinehirten und sonstiges, ja, hochgerechnet.
Ja.
Und vor allem auf das bezieht sich Cato sehr stark, er sagt, die Rentabilität muss auch immer gegeben sein. Und er rechnet vor, was am meisten Geld einbringt von allem, was du anbaust. Und was glaubst du, ist es?
Uff, okay. Naja, Weizen haben alle, nehme ich mal an. Das brauchst du einfach zur Grundversorgung für dich selber.
Mhm.
Ob sich das jetzt am ehesten rentiert für dich, weiß ich nicht. Was könnte es denn sein? Fleisch vielleicht.
Also in der Viehzucht? Nein,
nein.
Das ist auch nicht.
Na? Okay, spannend. Fischöl.
Nein,
also Austern.
Nein, jetzt nicht zum Meeresanbau, sondern ja, so, was man bei uns in der Gegend haben
bei uns könnte. In der Gegend.
Vor allem, es ist jetzt in Italien auch, oder in Spanien kriegst du es auch, oder am Balkan kriegst du es.
Ganz gut. Feigen.
Nein.
Sind es Oliven?
Nein.
Aber bei uns kann man das ja nicht so gut. Orangen.
Nein, es ist Wein. Du kriegst die meisten Einnahmen mit Wein, rechnet er vor.
Was soll es denn sonst sein?
Weil das ist eigentlich im Prinzip das Hauptgetränk. Und aus den verschiedenen Regionen kriegst du das.
Ja.
Also wenn du Weinanbau betreiben kannst, ist das super. In gewissen Regionen, wie bei uns, geht es halt schwerer.
Schlecht.
Dann Gartenanbau, Gartenprodukte sind wichtig. Also alles, was so
Basilikum.
Gemüse ist.
Achso.
Auch Basilikum, auch Kräuter. Okay. Ja. Aber da musst du halt dann wirklich sehr nah an der Stadt sein, weil das verwelkt das sofort.
Richtig. Ah, nein, du kannst das jetzt nicht in 24 Stunden frisch in die Stadt bringen.
Nein, eher schwer.
Ja.
Weiden sind dann auch sehr lustig, die kommen als nächstes, weil du da aus Körbe machst. Das heißt Aufbewahrungsdinger. Und dann erst an vierter Stelle kommt der Olivenanbaum in Öl. Laut seiner Rentabilität.
Schau, okay.
Und dann kommt die ganze Weidewirtschaft. Dann kommt der Getreideanbau. Erst. An sechster Stelle.
Erst. Aber den braucht wahrscheinlich jeder.
Trotzdem. Den braucht jeder, aber du hast verschiedene Bereiche im Römischen Imperium, die so große Getreideflächen haben, dass es billiger ist, das alles von dort anzubauen und nach Rom zu schippern. Deshalb ist in Italien selber kaum ein Getreideanbau mehr. Also es kommt dann später, ab der Kaiserzeit aus Ägypten, aus der Korn kam und vorher aus Spanien und aus Sizilien. Und dann hast du erst Wald für Holzanbau und dann hast du Buschwald für verschiedene Sachen und als letztes Eichenwald für die Schweinezucht.
Trüffel?
Ja.
Denke ich mir. Oder die sind doch, die Trüffel befinden sich immer unter bestimmten Bäumen. Ja, ich habe vergessen, welche das waren.
Ich habe keine Ahnung. Schweine finden es ganz gern.
Genau.
Oder Hunde.
Waren das Eichen? Mir kommt vor, das waren Eichen.
Kann sein.
Unter anderem.
Na, aber bei den Eichenwäldern ist es die Schweinezucht. Du verstehst den Zusammenhang nicht. Okay. die Schweinezucht funktioniert so, dass du deine Schweineherde in den Eichenwald reinschickst.
Ja.
Und dort fressen sie die Eicheln und mästen sich selbst.
Ah.
Das heißt, um die musst du dir eigentlich relativ wenig kümmern.
Siehst Stadtkind, merkt man sofort bei mir.
Ja, ich bin auch so ein halbes Stadtkind, aber... Und ich habe einmal in Italien so Schweine im Wald gesehen und das ist wirklich beängstigend. Die sind dann groß. Die sind wirklich groß.
Ja, die müssten sich selber.
Die sind so groß wie die Schweine bei Hannibal, ein bisschen, die dann auch auffressen.
Ja.
Anyway, aber nicht rentabel, nicht so wirklich rentabel.
Nicht rentabel, okay.
Das Bild, das ich diesmal ausgesucht habe, ist ein...
Sieht auch sehr idyllisch aus.
Ja,
Wo ist mein Fluss, an dem ich vorbeifahren möchte? Ist das der Fluss?
Das könnte der Fluss sein. Okay. Das könnte der Fluss sein. Es ist so ein Rhein zumindest mit Bäumen.
Da würde ich reinsteigen und mit meinem Weizen dahin fahren.
Es ist eine Rekonstruktionszeichnung, wie man sich so ein römischen Gutshof in den Provinzen vorstellen kann. Und da sieht man schon einmal, dass das Ganze von einer Mauer umgeben ist oder zumindest von einer Art Abtrennung von der Umgebung für das Zentralgut. Da sieht man so eine Mauer und innerhalb dieses Mauerbereichs ist eine lose Anordnung zum Teil von verschiedenen Gebäuden. Und
die nicht zusammengesetzt sind.
Und das ist der große Unterschied zu den italischen Villen, weil da ist meistens alles in einem. Da gibt es ja diesen einen Plan von der Villa im Bosco Reale.
Der Silberschatz.
Der Silberschatz.
Folge 4.
Genau. Und da sieht man, dass das alles in einem Komplex drinnen ist. Und in den Provinzen hat man es eher auf verschiedene Gebäude innerhalb einer Hoffläche aufgeteilt.
Glaubst du, das hat einen Grund?
Könnte einen Grund haben, weil man sagt, dass in den Provinzen die Anordnung von diesen Höfen stark auf lateinzeitliche Vorgänger zurückgeht. Und die schauen so aus, dass es einfach innerhalb von einem umzäunten Areal mehrere Gebäude gibt.
Okay. Aber keinen praktischen, glaubst
du? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das soll mich eigentlich noch nicht so damit befasst. Es könnte schon sein, dass es irgendeinen Grund auch mit dem Klima hat oder mit sonst was.
Weil es schneller zum Heizen ist. Ein Wohngebiet mit vielen kleinen, wo es vielleicht ein Stall, ein...
Also wenn, dann heizt du sowieso in nur den Bereich, in dem du ständig wohnst.
Ja.
Und das ist in dem Fall das zentrale Hauptgebäude, das ist das, was man in der Mitte sieht, mit diesen zwei Ecktürmchen. Das ist das Wohngebäude, das ist das, was Columella als Pars Urbana bezeichnet, der die Villen in verschiedene Teile geteilt hat. Zu Pars Urbana gehört auch zum Beispiel das Badegebäude dazu. Also wenn du eine Badeanlage hast. Das heißt, Pars Urbana ist alles das, was einen gewissen Standard hat. Das heißt Wandmalerei, das heißt Mosaikfußboden, das heißt Fensterglas und das heißt beheizbar.
Das waren dann die fancy Geschichten, gell?
Das waren die, wo man zumindest einen gewissen Standard gehabt und nicht ständig gefroren ist, weil wieder mal irgendwas zugig war.
Ja, ja, ja.
Und die Gebäude sind dann meistens komplett in Stein ausgeführt. Bei den restlichen Gebäuden im Hof kann es Steinmauern geben, es kann aber nur Steinfundamente und einen Holzaufbau gehen oder auch nur Holzgebäude. Zum Beispiel gibt es da verschiedene Speichergebäude. Die kann man zum Beispiel im Grundriss eindeutig sind die gekennzeichnet. Da hat man zum Beispiel Getreide gelagert. Oder es gibt verschiedene Scheunen, verschiedene Ställe. Es gibt verschiedene Areale, die damit zusammenhängen, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Bereich, wo wir sehr viele Öfen haben zum Beispiel. Das heißt, wir haben hier entweder eine Schmiede oder eine Darre, das heißt zum Trocknen von verschiedenen Sachen oder auch zum Rösten von Getreide. Es gibt nämlich gewisse Getreide, die musst du, das sind die sogenannten Spelzgetreide, die musst du rösten, bevor du sie weiterverarbeiten kannst.
Lauter gute Sachen kann man
Lauter
da
gute
machen.
Sachen. Oh
Jam, jam,
ja,
jam.
oh ja. Dann gibt es natürlich auch Mühlen, die du haben kannst, weil du musst das Getreide ja auch verarbeiten können.
Ja.
Die Mühlen, das können entweder so Handmühlen sein, die kennst du vielleicht, so große Mühlsteine, die man dreht, oder es können auch ganze große Mühlen sein, die von einem Esel zum Beispiel angetrieben werden. Das sind diese Drehmühlen, wie wir sie auch aus Pompeji kennen. Oder es gibt dann die Gebäude an einem Fluss. Das sind die mit Wasserkraft angetriebenen Mühlen, die es bei uns ja noch sehr lang eigentlich gibt. Das wären so noch manchmal extra Gebäude, die es gibt. Verschiedene Pferche kann es natürlich auch geben innerhalb der Hoffläche. Es kann auch sein, dass du irgendwo eine Wagenremise hast, weil du natürlich, um deine Waren zu transportieren, auch Wegen brauchst. Und was auf der Darstellung auch ganz nett ist, da in der Mitte gibt es so ein Monument mit einer Säule. Es kommt auch manchmal vor, dass so kleine Heiligtümer innerhalb von diesen Villen sind. Anhand von dieser Rekonstruktion weiß man dann, dass das sich dabei um eine Rekonstruktion aus den germanischen Provinzen handelt, weil das sind die sogenannten Jupiter-Gigantensäulen, die gibt es nur in den germanischen Provinzen.
Ah, okay, das war der Trend dort.
Das war der Trend dort. Bei uns könnte ein kleines Heiligtum irgendwo stehen, so ein kleiner Altar oder ein kleiner Schrein. Oder es gibt auch die Variante, dass ein paar Grundbesitzer sich auf der Villa bestattet haben, im
Denke ich mir
Zentrum,
auch. Ah!
also wirklich im Hofbereich. Also da können zum
So
Beispiel
einfach in der
hier,
Mitte irgendwo, mitten drin.
genau, mittendrin,
Okay.
ummauerter Bezirk für die Bestattungen sein. Da kenne ich ein Beispiel aus der Schweiz, aus Biberist bei Solothurn. Da ist wirklich im Zentrum von einem großen Hofareal ein großes Grabmonument.
Spannend, weil dann ist man dauernd erinnert, dass da jemand liegt, der tot ist. Aber wir kulturell stellen das meistens auf die Seite.
Ja.
Nicht nur in, keine Ahnung, hinter einer Kirche, sondern eben zuerst Kirche, dort hinten irgendwo und dann nochmal hinter einer Kirche. Aber das ist so richtig mitten im Hof.
Auch so ein bisschen, um zu zeigen, okay, er gehörte zur Familie und wir sind noch immer, also die Familie ist noch immer hier. In dem Moment, wo allerdings der Hof den Besitz wechselt, ist das das Erste, was fällt.
Oh, wird der ausgegraben?
Ja, oder ausgraben eher wenig, aber zumindest einmal das Oberirdische wird entfernt und der Rest,
Also einfach.
ja.
Okay. Wie sieht denn eigentlich so ein durchschnittlicher, oder hast du ein Beispiel für mich für einen alten, antiken, steirischen Hof?
Ja, da habe ich einen.
Hast du?
Ja,
Erzähl.
die römische Villa von Grünau, das ist die mit dem Silberbecher.
Kommt mir bekannt vor.
Kommt dir bekannt vor, ja.
Folge
Zwei.
2. Heute haben wir richtig.
Reminiszenzen und alte Folgen. Das ist die Villa, die ich für meine Dissertation bearbeitet habe. Und in der Villa hat man relativ lange Ausgrabungen durchgeführt. Während von 20 Jahren hat man insgesamt 14 Jahren dort in der Umgebung, also in der Villa und in Gräberfeldern gegraben. Und deshalb vom Hauptgebäude der Villa relativ viel freigelegt. Und deshalb weiß man, dass die Villa im 1. und 2. Jahrhundert sehr gut bespielt war und dann im 3. Jahrhundert nicht mehr, aber dass es dann in der Spätantike Nachbenutzung gibt. Und anhand der Funde konnte ich verschiedene landwirtschaftliche Produkte eruieren.
Ah ja, doch.
Also was nicht gegangen ist, ist leider die Archäobotanik.
Schade.
Also
Zu wenig,
es gab zu
oder?
wenig Proben. Ich habe Proben aus dem dortigen Brunnen gehabt. Da ist ein bisschen was drinnen. Das hat der Kollege Andi Heiß von der ÖAW analysiert. Da gibt es jetzt einen Artikel, der dazu erschienen ist, über die verschiedenen Pflanzen, die drinnen vorgekommen sind.
Cool, ja.
Ansonsten, es war relativ schlecht erhalten, leider Gottes.
Ja, nicht so wie der Apfel.
Nicht so wie der Apfel, nein, überhaupt nicht.
Ja.
Also das wäre wirklich toll gewesen mit dem Apfel.
Ja.
Aber na. Tierknochen gibt es eine Untersuchung. Da ist relativ, also es gibt sehr viele Rinderknochen, sehr viele Schafziegeknochen und Schweineknochen. Das sind so, das ist die Trias der Tierknochen in der Römerzeit, kann man sagen.
Okay.
Die kommen fast überall gleich vor.
Ja, ja.
Dann gibt es aber auch sehr viele Waldtiere, also Forsttiere. Es gibt Hirschreste, es gibt Biberreste, es gibt Bärenreste.
What?
Es gibt Hundereste, die ich drinnen habe in der Villa.
Nein, wir hatten das mit den Hunden schon einmal. Das hat mich traurig gemacht. Wir erwähnen das jetzt nicht.
Ja, da ist es ist mehrere Hunde. Ja. Und mindestens einer davon ist so ein klassischer Schoßhund gewesen, der komplett verwachsen, aber war mit einem komischen, also der war ganz geschrumpft und so weiter. Also der hat nicht besonders gut ausgeschaut, hat der Archäozoologe dazu gemeint.
Okay.
Aber es gab auch im Hof einen Hund, der dort ganz bestattet worden ist.
Okay.
Und der hat vielleicht so eine Wachhundfunktion gehabt.
Ich glaube, er war einfach Teil der Familie und war sehr wichtig wahrscheinlich.
Ja, ja, definitiv. Also große, große Palette an Tieren, die wir haben. Von den Sachen, die man sonst noch sagen kann, ist, dass die Schafe jetzt nicht nur gehalten worden sind fürs Fleisch, sondern auch für die Wolle. Also klar. Ich habe auch Hinweise auf die weitere Wollverarbeitung, sprich das Spinnen der Faden zu Wolle und dann das Weben
anhand
von Webstuhlgewichten. Ja. Das heißt, man hat auch Textilien hergestellt.
Ja.
Es gibt noch Hinweise natürlich auf Lagerung von Getreideprodukten, weil es die großen Getreidefässer unter Anführungszeichen gibt, die Dolien aus Keramik, die sind so bis zu einem Meter hoch. Können wirklich ein ziemliches Volumen an Getreide aufnehmen. In der Nähe gibt es jetzt nicht aus der Grabung, aber zumindest aus einem alten Luftbild einen Hinweis, dass ein Getreidespeicher gestanden ist, ein großer. Das heißt, man hat da sicher Getreide aus den angrenzenden Villen auch gesammelt. Und Schlaggefunde deuten darauf hin, dass man auch dort Sachen selbst geschmiedet hat. Jetzt nicht großartig irgendwas hergestellt, aber zumindest, dass man Geräte reparieren kann oder Nägel machen kann, um was jetzt schnell zu machen.
Ja. Also alles ein bisschen selbstständig.
Alles ein bisschen Selbstversorger, aber eben auch nach außen, weil man ist ungefähr 20 Kilometer von Flaversorbe entfernt. Das heißt, man kann auch die Produkte gut an der Straße entlang der Lasnitz, weil wir haben auch einen Fluss hier, dorthin bringen, wobei ich glaube, die Lasnitz war nicht wirklich schiffbar zu der Zeit.
Nicht, kein Kanu oder so.
Die war eher zu stark meandrierend.
Ja, das wäre nicht so gut. Ne? Na, eher der Ochse wahrscheinlich.
Eher der Ochse auf der Straße.
Ich sehe, du hast ein kleines oranges Büchlein. Ich habe das Gefühl, du liest mir heute eine Geschichte.
Keine ganze Geschichte, aber zumindest ein Kapitel als Abschluss.
Okay, ich mach's mir gemütlich.
Ja, aus dem Cato, den ich schon erwähnt habe.
Der Cato, ja.
Die Agricultura, das ist aus der Reklamausgabe in der Übersetzung von Hartmut Frösch. Cato, der eben im 2. Jahrhundert vor dieses Handbuch geschrieben hat, was man alles machen muss. Und in dem Handbuch ist auch drinnen, also nach Kochrezepte drinnen zum Beispiel.
Nein.
Oder auch so Zauberformeln, wie man zum Beispiel eine Verrenkung wegzaubern kann, solche Geschichten.
Irgendwas gegen Kreuzschmerzen drin?
Ich glaube, das ist die Verrenkung wegzaubern, aber wir brauchen Schilfrohr dafür und irgendwelche komischen Tiere, die er dann auseinandernehmen möchte. Ich weiß nicht, ob man das machen
werden. Okay.
Aber was ich vorlesen möchte, ist das, was unter Kapitel 166 steht.
Bitte.
Und das ist ein Kochrezept.
Sehr gut, Jam.
Ich bin gespannt, ob du da auch noch Jam sagst.
Komm, okay, ist das das blöde Fischöl wieder?
Nein, es ist nicht das blöde Fischöl, es ist viel besser.
Okay.
Das heißt nämlich, den Stuhl muss man wie folgt abführen. Also ein Abführmittel.
Okay, ich lausche.
Wenn du willst, dass dir der Stuhl tüchtig abgeht, nimm dir einen Topf, gieße 6 Sektari Wasser hinein und wirf einen Schweinsfuß da hinein. Wenn du keinen Schweinsfuß hast, wirf von der Keule ein Stückchen hinein, ein halbes Pfund, wenn möglich wenig Fett. Sobald es anfängt gar zu sein, gib dazu 2 Kohlstängel, 2 Mangoldstängel mitsamt ihrer Wurzel, etwas Farn, ein wenig Merkurkraut, 2 Pfund Miesmuscheln, einen Großkopffisch und einen Skorpion, 6 Schnecken und eine Handvoll Linsen. Das alles koche ein bis auf 3 Sextari i Brühe, gib kein Öl dazu. Daraus nimm dir einen Sextarius lauwarm, gib ein Cyathus koischen Wein dazu, also Wein von der Insel Kos, trinke, ruhe zwischendurch aus, trinke dann ein zweites Mal auf die gleiche Weise, dann ein drittes Mal. So wirst du dich gut purgieren, sprich reinigen. Und wenn du dazu koischen Wein mit Wasser gemischt trinken willst, darfst du ihn trinken. Von diesen vielen Bestandteilen des Tranks kann schon jeder einzelne beliebige, der aufgeführt ist, den Stuhl abführen. Doch es sind deshalb so viele Bestandteile, damit du gut abführst. Außerdem schmeckt es gut. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut schmeckt. Vor allem, ich gebe einen Skorpion hinein.
Also die. Na, okay, na.
Ja, okay. Also ich weiß nicht, ich glaube, das fällt jetzt unter die Kategorie, sollte man zu Hause nicht nachkochen.
Naja, würde ich gerne, aber wer hat schon diese Zutaten?
Ja, Großkopffisch, Hast du einen Skorpion?
Vom Spar vielleicht. Na, ich nicht.
Na, ich auch nicht.
Weißt du nicht, Fischmarkt schon?
Skorpionfisch?
Beim Kaiser Josefmarkt gibt es einen Fischmarkt. Okay. Ein Fischstand vielleicht hat er sowas. Könnte man
probieren.
Ich frage ihn mal.
Das ist eine gute Idee.
Danke fürs Podcasten mit mir wieder mal.
Bitte gerne.
War spannend.
Ja.
Ich habe ein bisschen einen Einblick bekommen in das einfache Leben der Landleute.
Ja, ich hoffe.
Ja.
Ich hoffe.
Ja. Und falls ihr einen Hinweis darauf habt, wieso der Grund das so ausgeschaut hat oder sonst irgendwelche Kommentare habt.
Oder wo man einen Skorpion besorgen kann, damit man ihn verkochen kann.
Oder ob ihr das Rezept versucht habt und das funktioniert hat.
So um die Weihnachtszeit vielleicht ganz gut, wenn man so viel Kekse isst.
Richtig, dann schreibt uns entweder auf unsere Mail auf artefakte_erzählen@gmx.at oder auf Facebook natürlich auf Artefakte erzählen oder auf unserem Blog könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Alles Artefakte erzählen.
Wir freuen uns über alle Kommentare, seien es auch negative. Wir nehmen ja auch gern Kritik an.
Haben wir bis jetzt nicht.
Das stimmt.
Weil wir so großartig sind.
Hören könnt ihr uns entweder auch über unseren Blog oder über podcast.de, über Google Podcast, über Deezer und über Spotify. Auch alles unter Artefakte erzählen.
Macht es gut.
Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen und dann wahrscheinlich mit einem Gast.
Spoiler!
Spoiler!